Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Die letzte Interviewfolge ist ja schon einige Zeit her, deswegen ist es unbedingt mal wieder Zeit geworden, mit einem Protagonisten des afrikanischen Fußballs zu sprechen. Genauer gesagt, des ghanaischen Fußballs. Denn ich konnte mit Rainer Kraft sprechen, seines Zeichens langjähriger sportlicher Gestalter beim Hauptstadtclub Accra Lions. Er war dort als Sportdirektor und Trainer tätig in zwei verschiedenen Phasen. Einmal von 2019 bis 2021 und dann nochmals in der jetzt abgelaufenen Saison. Dazwischen hat er engen Kontakt gehalten zum Club, der hier auch in Deutschland ja nicht komplett unbekannt ist. Accra Lions, da gab es ja mal die Schlagzeilen, dass ein gewisser Lothar Matthäus als Investor eingestiegen ist. Einen deutschen CEO hat der Club auch. Dazu besteht auch noch seit kurzem eine Kooperation mit Eintracht Frankfurt. Ihr seht, einen gewissen Bezug nach Deutschland kann man beim Club aus Ghana nicht von der Hand weisen. Wie das alles zustande kam und wie Rainer den Fußball in Ghana erlebt hat, das hört ihr jetzt. Ja, wie ich den Podcast gestartet habe, bin ich relativ schnell auf den Namen Rainer Kraft gestoßen und wollte und habe versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat, Rainer. Danke, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Martin.
Wir wollen heute ja vor allem mal über den Fußball in Ghana sprechen. Und da würde mich mal interessieren, wie denn dein Engagement in Ghana überhaupt zustande kam bei den Accra Lions. Ich habe ja deinen Lebenslauf auf LinkedIn ein bisschen angeschaut. Da hat man gesehen, du warst vorher schon im Iran tätig, in Aserbaidschan, China glaube ich auch. Also du warst schon Abenteuern nicht abgeneigt, kann man sagen. Wie kam es dann 2019 dazu, dass du Kontakt zu den Accra Lions bekommen hast? Und was hat dich an der Aufgabe dort auch gereizt?
Ja, ich wurde angesprochen von einem Freund, der wiederum von einem Mitarbeiter von Accra Lions angesprochen wurde. Sie suchen jemanden auf der Position Sportdirektor, eventuell Cheftrainer. Und ich war zu der Zeit noch in China, aktuell für Wolfsburg, für ein Projekt, und hatte aber weiterhin dann nichts anstehen. Und wie du ja schon gesagt hast, abenteuerlustig. Und habe mir das dann angehört. Wir haben dann aufgrund der Zeitverschiebung China, Deutschland, Afrika, nächtelange Telefongespräche geführt, wo mir ganz viel erklärt wurde. Wurde dann sogar, in Anführungszeichen, eingeladen, vor Ort mir ein paar Tage Accra anzuschauen, die Mannschaft, und habe mich dann entschieden, das passt.
Und wie kann man sich dann deine ersten Wochen und Monate in Ghana vorstellen? Hast du erst mal im Hotel gewohnt? Hat dich vielleicht der Club auch gleich mit einer Wohnung versorgt? Und gab es Dinge, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich jetzt vielleicht gar nicht gerechnet und daran muss ich mich erstmal gewöhnen?
Ja, klar. Also ich glaube, das allererste, also ich war vorher noch nie in Westafrika. Ich war mal zum Urlaub in Nordafrika, so klassisch Ägypten, oder einmal auch schon mal in Südafrika, aber eben noch nie hier so Subsahara. Und das Erste, was dir auffällt, ist halt das Klima. Ja, du steigst aus dem Flieger, kommst da an und kurze Zeit später läuft dir halt die Brühe runter. Aufgrund der Feuchtigkeit. Also das ist schon das Allermarkanteste. Und ja, du tauchst dann halt ein in eine völlig andere Welt. Ja, wo viele, also in einer modernen Stadt wie Accra, viele Dinge so sind, wie du es aus Europa kennst. Ja, aber vieles halt auch, ja, wenn man dann ein bisschen weiter eintaucht, halt völlig, völlig anders abläuft.
Und auf das Kapitel Accra Lions kommen wir ja dann später vielleicht nochmal genauer zu sprechen. Erstmal zum Fußball in Ghana im Allgemeinen. Jetzt, wenn man auf die Nationalmannschaft blickt, dann weiß man, okay, traditionell eine der besten Mannschaften Afrikas, Nationalmannschaften Afrikas, zumindest traditionell, weil aktuell hat sie ja den Afrika Cup verpasst. Aber ist ja dann nicht immer 1:1 umzumünzen, auch auf die heimische Liga, wie stark die dann ist. Und in Ghana ist es ja so, im internationalen Vergleich oder im kontinentalen Vergleich, dass da jetzt die Riesenerfolge zumindest in den letzten Jahren ausgeblieben sind. Aber wie wichtig ist die Liga für das Land? Sind die Fans bei den Spielen, sind die Stadien ausverkauft? Und wie professionell sind die Strukturen auch im Ligabetrieb im Allgemeinen?
Ja, das ist so ein Thema. Also wenn man es mit Europa vergleicht, mit Deutschland vergleicht, ist es natürlich nicht sehr professionell. Nur ein Beispiel. Es gab jetzt in dem letzten halben Jahr, wo ich auch da war, für die Saison, es gab keinen Fernsehvertrag, keinen Ligasponsor. Die Infrastruktur generell ist natürlich überall ein Problem. Die Stadien generell, die Plätze, kann man mit nichts vergleichen hier in Deutschland oder in Europa. Die Liga, also unsere Spiele zum Beispiel, du spielst dann im Stadion in Accra in der Regel. Ja, lass da 1500, 2000 Zuschauer kommen in einem 40.000-Mann-Stadion. Das verläuft sich dann, wobei selbst die richtig Lärm machen. Also du hast 90 Minuten Musikbegleitung grundsätzlich bei den Spielen. Es wird getrommelt, es wird gesungen, es wird getanzt. Ich war bei einem Spiel der Nationalmannschaft, und zwar war das Länderspiel gegen Tschad für die WM-Quali, das jetzt im Frühjahr stattfindet. Und das war seit mehreren Jahren meines Wissens das erste Länderspiel, das in Accra wieder stattgefunden hat, weil eben die CAF, also der afrikanische Verband, beziehungsweise auch die FIFA, das Stadion nie zugelassen haben, aufgrund der Bedingungen. Und das war der absolute Oberhammer. Also das muss man erlebt haben. Das ist dann halt völlig verrückt, was die Emotionen angeht, was die Begeisterung der Menschen angeht, aber auch was das Chaos angeht, bis du mal im Stadion bist, ja, oder auch wieder wegkommst. Also das ist schon irre.
Und gibt es da einen Unterschied vielleicht zwischen den Accra Lions, die ja doch ein relativ junger Club sind, und so Traditionsvereinen wie den Hearts of Oak oder so, dass dann mehr Leute ins Stadion kommen zu diesen Traditionsvereinen, oder kann man da gar keine Unterschiede machen?
Doch, da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Also Hearts of Oak, die ja auch in Accra basiert sind, wenn die zum Beispiel die andere Top-Truppe aus Kumasi spielen, ja, oder umgekehrt, dann ist das Stadion schon viel, viel voller. Also ich weiß auch, dass Accra Lions in der Saison zuvor, wo sie sehr, sehr gut performt haben von der Tabelle her, gerade in Kumasi, ich glaube, bis zu auch 10.000 Zuschauern hatten.
Okay. Aber du hast ja das Chaos schon so ein bisschen angesprochen, und ich folge auch ein paar afrikanischen Journalisten auf Instagram, auf LinkedIn, und da kriegt man dann natürlich auch immer wieder News zur ghanaischen Liga reingespielt. Und dann war es letztes Jahr so, dass, glaube ich, ein Vorfall bei einem Ligaspiel für großes Aufsehen gesorgt hat, wie ein Fan eben am Rande eines Spiels ermordet wurde. Aber auch sonst sind es immer wieder ja Ausschreitungen gegen Schiedsrichter, quasi schon Hetzjagden gegen Schiedsrichter, die da hauptsächlich dann für die Schlagzeilen sorgen. Gibt es diese, sagen wir mal, Hooligan-Probleme oder diese Ausschreitungsprobleme wirklich, sind die so präsent im Liga-Alltag, oder sagst du, das sind halt die Ausnahmen, die es dann in die Medien schaffen, und in einem normalen Ligabetrieb ist es eigentlich gar kein Problem? Und hast du vielleicht auch schon ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht in deiner Zeit in Ghana?
Also ich persönlich habe gar keine schlechten Erfahrungen gemacht diesbezüglich. Es sind auch eher die Ausnahmen, die es in die Medien schaffen. Ich meine, dass jetzt jemand zu Tode kommt, so wie dieser Top-Fan im Frühjahr, wo dann auch die Liga 4 Wochen pausiert hat. Das ist schon eher ungewöhnlich. Tatsächlich ist es so, dass die Schiedsrichterleistungen oft sehr zu wünschen übrig lassen. Und das natürlich aufgrund der ganzen Emotionalität, die im ghanaischen Fußball herrscht, eben auch bei den Zuschauern, dass da schon manchmal Wallung aufkommt. Ja. Und man hört selber dann so einiges, aber persönlich erlebt habe ich da nie was.
Das ist auf jeden Fall schon mal gut.
Also was in dem Zusammenhang vielleicht immer ganz interessant ist, wenn du in die Stadien gehst, wobei das ja zum Teil jetzt keine Stadien sind, wie wir hier das uns vorstellen, sondern zum Teil Sportplätze, wo halt eine kleine Tribüne steht. Ja, alles eingezäunt. Du kommst als Fan auch gar nicht innerhalb rein. Du kannst selbst als Mannschaft, also du reist an, du kommst an, willst auf den Platz gehen, um dir den Platz anzuschauen, wirst gar nicht reingelassen. Ja, hat auch noch andere Gründe. Aber diese Aussperrung von Fans hängt eben tatsächlich damit zusammen, dass auch in der Vergangenheit schon viel passiert ist.
Gehen wir mal ein bisschen weg von der Liga hin zu diesem Akademiesystem und so allgemein zum Thema Talenteförderung in Ghana. Da muss man ja schon sagen, dass sie doch ein Stück weit auch mit ein Vorreiter sind. Klar, in ganz Westafrika gibt es mittlerweile viele Akademien, auch ja, welche, die relativ viel Renommee mittlerweile angehäuft haben. Right to Dream ist sicherlich vielleicht zusammen mit der JMG Academy in Mali so die weltbekannteste afrikanische Akademie. Dann gibt es noch die West African Football Academy, kurz WAFA. Aber eben auch jetzt euch oder die Accra Lions. Und kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie diese Akademie bei den Accra Lions genau aufgebaut ist? Ab wann vielleicht Jugendliche da an die Akademie geholt werden? Ob die dann da auch wohnen auf dem Campus? Ob das Ganze auch im Zusammenhang mit einer schulischen Ausbildung funktioniert? Und wie die Accra Lions versuchen, die besten Talente Ghanas zu finden.
Ja, also als ich kam 2019 im August, zunächst als Sportchef, Sportdirektor, egal wie man es bezeichnen will, dann kurze Zeit später auch als Trainer, da hatten wir nur die, also in Anführungszeichen nur die erste Mannschaft, die damals auch in der zweiten Liga gespielt hat. In meinem letzten Jahr 2021, bevor der Vertrag auslief, wurde dann die U17 installiert. Und diese beiden Mannschaften existieren auch heute noch. Die erste Mannschaft spielt im Ligabetrieb, jetzt leider abgestiegen. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch drauf. In der zweiten Liga. Und die U17 spielt Freundschaftsspiele und soll auch vermehrt reisen. Unterbringung war oder ist immer noch so, dass ein Großteil der Spieler, also aus meiner ersten Zeit von 19 bis 21, gemeinsam ein Haus bewohnt haben, wo auch der Verein für Unterbringung gesorgt hat, für Verköstigung. Da kamen Lehrer, haben unterrichtet, zum Beispiel Englisch ein bisschen. Englisch ist zwar Landessprache, aber trotzdem spricht jetzt nicht jeder Spieler, der vielleicht von weiter her aus einer ländlichen Region kommt, so proper. Und es gibt ein neues Gelände, auf dem wir auch trainieren, auf dem auch ich damals schon trainiert habe zum Schluss, wo ein Gebäude entsteht. Es ist jetzt fast bezugsfertig, wo dann sämtliche Spieler direkt vor Ort am Trainingsplatz untergebracht sind. Also auch wieder mit Verköstigung, allem drum und dran.
Wenn wir das Thema Scouting sagen, du hast ja gesagt, es waren auch Talente von nicht nur aus Accra, an der Akademie oder in dieser U17. Wie wurden die dann gefunden? War das so, ja, man hat seine Kontaktleute überall in Ghana und kriegt Spieler empfohlen oder man reist auch wirklich in andere Regionen, veranstaltet Scouting-Turniere, wo man dann ja, aktiv die Spieler findet?
Ganz genau. Also nicht ich persönlich als Trainer auch, weil dazu bin ich klar, bin spielbetrieblich komplett eingebunden, aber Mitarbeiter des Vereins und auch eine Agentur, die eben einen Teil der Spieler, einen Großteil der Spieler betreut, die sind sehr, sehr rührig. Insgesamt hat der Verein natürlich ein großes Netzwerk, nicht nur in Accra oder in Ghana, das erstreckt sich auch weiter, das erstreckt sich tatsächlich über Westafrika, wo du eben zum Teil, exakt so wie du sagst, Turniere anschaust, wo dir Sachen zugerufen werden, wo du Spieler einlädst ins Probetraining. Und da wir ja hauptsächlich mit sehr, sehr jungen Spielern arbeiten, fängt es meistens die U17 auf, ja, dass wir die da einladen, testen können, anschauen können. Die sind dann auch nicht nur ein, zweimal da oder so, die sind dann wirklich eine Woche da oder auch mal 10 Tage, weil es oft mit einer längeren Anreise verbunden ist. Also genau so, wie du es gesagt hast, funktioniert es im Prinzip.
Und bist du dann aktuell jetzt hat im September 2025 noch in einer Position bei den Accra Lions tätig oder weil du hast ja schon gesagt, du warst von 19 bis 21, dann warst du jetzt halt vor kurzem noch mal als Cheftrainer dort. Bist du aktuell noch bei den Accra Lions unter Vertrag?
Nee, mein Vertrag, der ist Ende August ausgelaufen. Also der war bewusst ganz, ganz kurzfristig angesetzt. Ich habe jetzt im Prinzip nochmal ausgeholfen, versucht zu retten, was zu retten ist. Hat allerdings nicht ganz geklappt. Sind wir ganz, ganz verrückt auch für einen selber, obwohl du in allen Bereichen die Leistung deutlich gesteigert hast. Ne? Wir haben 50% mehr Punkte geholt. Wir haben statt 2 Siegen in der Vorrunde 7 noch zusätzlich in der Rückrunde geholt. Und trotzdem hat es halt nicht ganz gereicht. Was einerseits sportlich schade ist, was dem Projekt aber überhaupt nicht wehtut. Weil ob wir jetzt erste oder zweite Liga spielen, spielt für das, was wir tun oder was der Verein tut, im Prinzip keine große Rolle.
Jetzt haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, dass du eben 2019 dort angekommen bist. Jetzt hat eben auch im August 2025 noch dort warst. Und wenn du mal auf diese ganze Zeit zurückblickst, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, als du angekommen bist, bis jetzt hat, als du Accra vielleicht wieder verlassen hast, würdest du sagen, es entwickelt sich alles bei den Accra Lions in die richtige Richtung, strukturell, aber auch ja von dem ganzen, von der Stimmung im Club selber, dass du merkst, es geht einfach was voran. Wie hast du das da wahrgenommen über diese 6 Jahre, wenn du die Anfangszeit mit der Endzeit jetzt vergleichst?
Ja, 100%. Ich war ja im Prinzip 3 Jahre nicht da, habe aber natürlich ganz engen Kontakt zu Verantwortlichen, zum CEO, auch zu den Mitarbeitern vor Ort. Ja, da ist ganz, ganz viel passiert. Also, das fängt an eben mit dem Akademiebau, mit den Trainingsplätzen, die Infrastruktur wurde permanent verbessert. Die Mannschaft wurde im Vergleich zu der Aufstiegsmannschaft damals 21 sukzessive immer weiter verjüngt. Ja. Hat sportlich in der letzten Saison einen riesen Erfolg gefeiert mit dem zweiten Platz in der Premier League. Das hat für ziemlich Aufruhr gesorgt. Dadurch wurde auch immer noch mehr Spielern die Möglichkeit gegeben, tatsächlich ins Ausland zu gehen. Ja, dort zumindest die Chance zu bekommen, im professionellen Fußball Fuß zu fassen. Was natürlich das Ziel eines jeden ist, der für so eine Akademie spielt. Ja.
Und jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt über diesen Abstieg in der letzten Saison jetzt, dass es wieder runtergeht in die zweite Liga. Du warst ja damals auch der Trainer, der die Mannschaft tatsächlich in die erste Liga hochgeführt hat. Hast ja, also wenn man so ein bisschen die Facebook-Posts verfolgt von Aqualines, auch dadurch so ein bisschen Legendenstatus im Club schon erreicht. Jetzt hast du gesagt, das ist für den Club vielleicht nicht komplett wichtig, aber wenn du es mal vergleichst, was sind denn so die Unterschiede zwischen der ersten Liga? Du hast gesagt, die erste Liga ist auch nicht hochprofessionell, aber ist es vielleicht dann in der zweiten Liga nochmal ein bisschen wilder teilweise, was die Strukturen angeht? Und ja doch, wenn man auch über die Leistung spricht, wie sehr werden die Talente in der ersten Liga mehr gefordert als in der zweiten?
Also es gibt sowohl Positives als auch Negatives. Ich will es nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Ja, ich glaube, fürs Prestige, fürs Image ist es immer wichtig, dass du in der ersten Liga spielst, ganz klar. Nur für das, was Aqualines, wie sie die Spieler fördern, ist es nicht in dem Maße ausschlaggebend. So will ich es vielleicht formulieren. Vorteile in der zweiten Liga sind, die ganzen Reisen fallen weg. Ja, weil du hast 3 zweite Ligen in Ghana. Das heißt, du bist lokal sehr begrenzt. Ein Beispiel, ich hatte zum Glück nicht alle Auswärtsfahrten zu machen, aber nur ein Beispiel, 350 Kilometer, 12 Stunden Busfahrt. Dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was das bedeutet im Vergleich, wenn du hier von hier nach, ich weiß nicht, nach Köln fährst. Ja, da bist du halt in 3 Stunden auf der Autobahn von Stuttgart aus und dort sieht die Welt halt völlig anders aus. Sowas fällt zum Beispiel weg. Nachteile in der zweiten Liga, noch schlechtere Plätze. Nochmal deutlich schlechtere Plätze. Und das ist generell ein ganz großes Problem im ghanaischen Fußball. Für die anderen Länder der Außenraum kann ich es jetzt nicht beurteilen. Das sind so die zwei Hauptpunkte eigentlich. Ein jüngerer Spieler, also ich habe zum Beispiel in der ersten Liga mit gespielt, wir hatten einen Startelf, Altersdurchschnitt von 18,4, 18,5. Ich habe ständig 2 16-, 2 17-Jährige im Kader gehabt, also in der Startelf gehabt. Und die haben es natürlich auch in der zweiten Liga, weil da generell auch etwas jüngere Spieler spielen als in der ersten, deutlich leichter. Du hast in der Premier League hast du halt gestandene Männer, die schon viele, viele Jahre Erfahrung haben. Und das kannst du auch vergleichen mit hier, wenn ein U19-Spieler hier rauskommt, aus einer A-Jugend-Bundesliga. Ich habe mir jetzt gerade am Sonntag wieder dem VfB die U19 angeschaut gegen Eintracht Frankfurt hier vor Ort. Dann ist es für die so ein großer Schritt, ja, der in den allerseltensten Fällen erfolgreich funktioniert. Man, die Thematik ist ja wieder eine andere hier, die kennen wir auch. Und dort ist es genauso. Die tun sich im Männerfußball auf der einen Seite sehr, sehr schwer. Deshalb ist es auch da sicherlich kein großer Schaden, in der zweiten Liga das Projekt zu führen.
Du hast vom Altersschnitt von knapp über 18 Jahren gesprochen. Die Aqualines werben auch von sich selber als die wohl jüngste Mannschaft Afrikas, vielleicht sogar der Welt. Würdest du sagen, man muss da einfach solche Schwankungen wie den Abstieg jetzt hat einkalkulieren und sagst du trotzdem, dass es das richtige Modell ist, jetzt mal fast komplett auf so Erfahrung zu verzichten, nicht doch zwei 32-Jährige reinzustellen, die den Jungs vielleicht ein bisschen was auf dem Platz abnehmen können? Oder sagst du, es ist genau richtig, dass man da jetzt eben mit ja fast nur Teenagern auf dem Platz steht und die im Männerfußball spielen lässt, um die Entwicklung voranzutreiben?
Zu 100% ist es genau richtig. Man muss dazu auch wissen, dass im ghanaischen Fußball oder in dieser afrikanischen Gesellschaft, wenn ein Spieler ein bisschen älter ist, wenn der 2, 3, 24 ist, mit Jungen zusammenspielt, vielleicht irgendwohin mal auf ein Trial durfte, außerhalb nicht genommen wurde, der verändert sich dermaßen, das tut einer Mannschaft nicht mehr gut. Ich hatte ja vorher gesagt, sie sind in der Saison zuvor Zweiter geworden, auch mit einer ganz, ganz junge Truppe, allerdings nicht ganz so jung. Da waren dann noch mehrere Spieler dabei, aus meiner Zeit noch, die mit mir aufgestiegen sind. Ja, die den Laden auch geführt haben. Und wie so Korsettstangen zum Beispiel. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf in beide Richtungen. Das wissen wir auch. Das kann man manchmal gar nicht so erklären, wie es im Fußball funktioniert. Von daher 100% der richtige Weg. Absolut. Und der wird auch weiterhin sehr, sehr erfolgreich sein. Bin ich fest davon überzeugt. Also für die Spieler.
Das wird ja auch in Deutschland wahrgenommen. Sieht man daran, dass es seit einigen Monaten eine Kooperation mit Eintracht Frankfurt gibt. Kannst du mal genau erklären, wie diese Zusammenarbeit aussieht? Weil so Kooperationen zwischen deutschen Vereinen und afrikanischen Akademien oder afrikanischen Clubs, das ist immer für mich so was Schwammiges, wenig greifbar. Was heißt das konkret, dass man zusammenarbeitet? Und ja, wie können hier beide Seiten voneinander profitieren?
Also ich muss zum einen dazu sagen, dass die Kooperation, glaube ich, jetzt seit dem 1.6. besteht. Wir haben dann 2 Wochen später war die Saison schon zu Ende. Und ich dann auch nicht mehr permanent vor Ort. Ich kann dir ein Beispiel nennen, von dem ich weiß. Wir haben zum Beispiel, das ist auch so ein Prozess der Entwicklung gewesen, die medizinische Abteilung aufgestockt. Na, haben eine ganz tolle Physiotherapeutin aus Südafrika, die aber in Ghana lebt mit ihrem Mann schon viele Jahre. Und ich weiß, weil mit der habe ich nach wie vor Kontakt, weil ich ja auch alter Physio bin. Und ich weiß, dass da zum Beispiel inzwischen ein ganz reger Austausch herrscht. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, ich sage immer noch wir, aber oder der Verein hat die Möglichkeit, über die Kooperation zum Beispiel MRT-Bilder von verletzten Spielern, von ja entsprechenden Fachleuten begutachten zu lassen, bekommen Tipps und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein Bereich, wo sowas Früchte trägt und laut meinem Feedback, das ich habe von der Kaylee Brian, eben auch super gut funktioniert.
Ja, ist ja auch gut dann, dass man da voneinander profitiert. Und ich meine, wir würden uns wahrscheinlich alle nicht dagegen wehren, wenn wir in der Bundesliga irgendwann einen Spieler bei Eintracht Frankfurt sehen, der bei den Accra Lions ausgebildet wurde.
Wow. Ja, wir waren alle super stolz, glaube ich.
Ja. Allgemein ist es ja so, dass die Accra Lions ein Club sind, der durch deutsche Expertise schon so ein Stück weit geprägt ist. Du warst viele Jahre da. Wenn man auf das Club Strukturgramm schaut, dann ist der CEO ein Deutscher. In den deutschen Medien war es natürlich auch kurz präsent, als dann hier die große Schlagzeile kam, Lothar Matthäus kauft Club in Afrika, was man ja jetzt auch 1:1 wahrscheinlich so nicht sagen kann. Aber die Investoren kommen auch aus Deutschland, die in den Club investieren. Du kennst die Geschichte vom Verein, die ja seit 2015 geht. Woher kommt diese starke Verbindung nach Deutschland? War das so, dass vielleicht sogar Deutsche den Club gegründet haben? Und wie stark ist denn dieser Einfluss, der dann aus Deutschland nach Ghana geht?
Also dadurch, dass du einen deutschen CEO hast, einen deutschen Präsidenten, ist der Einfluss natürlich sehr, sehr stark. Der Oliver König, ich glaube, du hast auch schon mal einen Podcast mit ihm gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein, noch nicht. Ich habe ihn auch noch mal auf der Liste, weil mich interessiert, wie so ein CEO in Afrika arbeitet, aber da könnte noch was kommen.
Ja. Eine ganz, ganz, ganz interessante Persönlichkeit, die seit mehreren Jahrzehnten sich im afrikanischen Fußball tummelt und sehr, sehr gut auskennt. Und das ist so ein Herzensprojekt von ihm. Ich habe auch in einem früheren Podcast, ich hatte schon mal einen gemacht mit dem Thorsten Schmugge, mit dem Toto Schmugge, während der Corona-Zeit, der sitzt in Dallas als Jugendtrainer. Und ich habe das schon mal gesagt, für mich ist es kein normaler Fußballclub in dem Sinne, sondern das ist mindestens 50% ein soziales Projekt. Ja. Weil wenn du siehst, was passiert, wenn Spieler im Ausland Fuß fassen und sei es für 2.000, 3.000 Dollar im Monat, dann gehen halt in Accra oder wo immer sie auch herkommen, 20 Kinder mehr in die Schule. Ja, dann lebt eine Familie dort wieder etwas besser. Und wenn man das unter dem Aspekt sieht, dann hat es halt einen sehr, sehr sozialen Charakter auch. Und das ist etwas, was dem Oliver König, so wie ich ihn einschätze, sehr, sehr am Herzen liegt und wofür ich ihn auch sehr, sehr schätze.
Ja, ist ja immer eigentlich in Afrika so ein großes Thema, dass der Fußball einfach diese große Chance ist, die man sonst vielleicht im Leben nicht hat und deswegen die Spieler vielleicht auch mal ganz anders, mit einer ganz anderen Motivation auf den Fußball blicken als jetzt, weil wenn in Deutschland, wenn Talent es nicht schafft, dann ist es zwar schade, aber dann ist es halt die eine Tür, die zugeht und eine andere, die dafür irgendwo aufgeht. Ist ja in Afrika, in Westafrika vor allem ja nicht so. Da ist es oftmals, dass da alles auf eine Karte gesetzt wird. Und dann ist es immer schön, wenn man Erfolgsgeschichten hört und eben auch die Accra Lions dann so ein Stück weit so eine Plattform bieten. Wenn du jetzt mal auf deine Zeit in Ghana zurückblickst, gibt es da Anekdoten, wo du sagst, hey, das glaubt mir keiner, die waren so verrückt und die werde ich einfach nie vergessen, die werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen?
Ja, eine sehr prägnante, die vielleicht auch so ein bisschen beschreibt, auf was man sich dort einstellen muss, ist, das war im Aufstiegsjahr 2021, sechster oder siebtletzter Spieltag, wir haben Heimspiel, Wochenende und am nächsten Mittwoch drauf ein Auswärtsspiel, ein schwieriges. Und wir haben ja bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag mit dem anderen Verein, mit dem Thema konkurriert und haben es ja damals auch erst im allerletzten Spieltag geschafft, im letzten Spiel. Und während des Spiels, du stehst als Trainer in der Coachingzone und dann während des Spiels kommt der vierte Offizielle zu dir, stellt sich so an die Seite und fragt dich so nebenher, während das Spiel läuft, ob du das nächste Spiel gewinnen möchtest. Und du guckst ihn an und sagst, ja klar will ich das nächste Spiel gewinnen. Und er sagt, ja, dann lass uns mal nachher außerhalb vom Stadion treffen und dann besprechen wir das in Ruhe und dann kriegen wir das schon hin. Ja, natürlich habe ich mich nicht mit ihm getroffen. Und wir haben dann auch sang- und klanglos 2-0 verloren.
Ja, das ist natürlich in dem Fußball, wo nicht viel Geld unterwegs ist, da versucht jeder auf jede Art und Weise vielleicht ein bisschen mitzuverdienen, ne?
Ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber das ist etwas, was mir passiert ist.
Ja.
Was jetzt ganz aktuell ganz interessant war, wie gesagt, es gab keinen Fernsehvertrag. Es wurden immer wieder mal Spiele über Facebook übertragen. Wurde dann 4, 5 tagelang großartig angekündigt in den Medien und du wusstest, wenn ein Spiel dann übertragen wird, dann kannst du damit rechnen, dass die Schiedsrichterleistungen einigermaßen sind, weil sie dann öffentlich ist und theoretisch weltweit mit verfolgt werden kann. Und dann kommst du ins Stadion, hast ein Spiel gegen einen Gegner, wo vielleicht einflussreichere Menschen dahinter stehen, ich habe keine Ahnung, will niemandem was unterstellen, und dann siehst du, es ist keine einzige Kamera aufgebaut. Kein Mikro ums Spielfeld rum. Ja. Und dann weißt du genau, wie das Spiel läuft.
Ja.
Dann weißt du genau, wie Entscheidungen fallen werden. Das weißt du dann vorher schon. Ja. Und das sind so Sachen, die bleiben einfach hängen natürlich. Was auch immer wieder was Tolles, selbst wenn dann die Auswärtsfahrten furchtbar anstrengend sind und nicht ungefährlich, ganz ehrlich, ist einfach die wahnsinnige Landschaft. Also Afrika denkt man immer zuerst an Wüste oder Sahara oder Mangel an allem. Ghana ist ein einfach nur grünes Land, wo alles wächst, wo alles extrem fruchtbar ist. Ja, tolle Begegnung mit Menschen natürlich. Ja, sehr, sehr, also an sind seit 54 oder 57 sind die unabhängig. Und relativ, also demokratisch in Anführungszeichen, und ja, sehr friedlich, die Menschen im Prinzip sehr harmoniebedürftig, ja, also das bleibt einfach.
Ja, das ist schön zu hören.
Ja.
Und vielleicht zum Abschluss will ich mit dir nochmal ein bisschen vorausblicken. Der Fußball in Ghana, wenn man jetzt von außen drauf schaut, ich habe keine Insights, so, da bist du auf jeden Fall besser informiert, von außen wirkt so ein bisschen, ja, als würde er so in so einer leichten Krise stecken. Jetzt die Nationalmannschaft hat den Afrika-Cup verpasst, was ja wirklich eine Tragödie ist für das Land, für die Fußballfans, weil ich war ja bei dem Afrika-Cup in der Elfenbeinküste dabei und definitiv neben den Fans der Elfenbeinküste war Ghana das zweitgrößte Fanlager. Da waren auf jeden Fall die zweitmeisten Fans im Land und du hast immer gemerkt, die Stimmung, die hat wirklich gekocht, wenn Ghana gespielt hat, obwohl sie auch einigermaßen enttäuscht haben bei dem Turnier. Die Liga hat die angesprochenen Probleme mit Schiedsrichtern, mit ja immer wieder Zwischenfällen, dass sie dann auch mal angehalten wird. Denkst du, unter den aktuellen Umständen wird es trotzdem so bleiben, dass Ghana eine Talentefabrik Afrikas bleiben wird, dass weiterhin so Spieler wie Mo Kudus oder jetzt auch ein Abdulaziz Issa zu Barcelona, dass es solche Spieler weiterhin geben wird und diese Akademien sich weiterentwickeln können? Oder denkst du, der Fußball schlittert weiter in eine Krise rein?
Wenn Sie nichts verändern, organisatorisch, infrastrukturell, dann wird sich zumindest nach außen hin international nicht so viel verändern. Der Talentepool ist und bleibt unerschöpflich, weil egal, wo du hinfährst, wo du bist, ob in der Großstadt, auf dem Land, es wird einfach überall Fußball gespielt. Sobald die Sonne ein bisschen weggeht oder die Feuchtigkeit ein bisschen, das ist gar nicht so heiß übrigens, also an der Küste zumindest, das ist die Feuchtigkeit, die so erdrückend ist. Ab 3:30 wird überall gebolzt und gekickt, egal wo. Ja. Und da siehst du ganz, ganz tolle Sachen. Das bleibt unerschöpflich. Ja. Wenn sie es hinkriegen, bessere Infrabedingungen zu schaffen, also die Plätze zu verbessern, da geht es halt darum, was macht man mit dem Geld, das ins Land kommt, vielleicht von der FIFA oder so. Ja. Was passiert damit, wenn sie es schaffen, andere Schiedsrichterleistungen zu bringen? Wenn die Trainerausbildung vorangetrieben wird, es gibt aktuell meines Wissens keinen einzigen Trainerlehrgang in Ghana. Ja. Es gab einen deutschen Sportdirektor, den Bernhard Lippert, ein guter Freund von mir auch, der 3 Jahre da war. Der hat einiges vorangetrieben, da wurde eine U17-Liga installiert und so weiter. Das ist alles, liegt alles schon wieder brach. Und da müssen sie einfach voranschreiten, da sind andere Nationen wahrscheinlich weiter. Und weil du Tradition ansprichst, das kann man durchaus mit hier vergleichen, sich auf Tradition zu berufen. Schau mal, wie viele am Traditionsteams in der Regionalliga heutzutage spielen oder noch der 3. Liga. Ja. Also wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man halt mit der Zeit. Um diesen Spruch 5 Euro ins Kästchen, aber es ist halt so.
Ja, dann sage ich ein großes Dankeschön. Es war unglaublich spannend. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und jede Minute hat sich gelohnt zu warten auf das Interview, weil mich haben die Ackerlines und das Projekt einfach schon immer sehr interessiert. Und jetzt habe ich auch mal einen Insight von einem Fachmann bekommen. Deswegen sage ich großen Dank dir. Natürlich viel Erfolg auf deinem weiteren Weg im Fußball. Und man weiß ja nie, ne, wo der Weg dich dann noch hinschlägt. Vielleicht ja irgendwann doch wieder zurück nach Ghana. Danke dir, Rainer.
Wer weiß. Ganz herzlichen Dank, Martin. Schönen Tag. Tschüss.